und Herren, aufgrund eines besonderen Vorkommnisses ist das Gebäude zu räumen.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde Film.
Mit Tom Westerholz und Anna Wollner.
Ja, stell dir einfach vor, du bist im dünnsten Fummel auf einer Berlinale Feier und dann ist plötzlich Berlinale Feuer und 1000 Gäste müssen raus auf die Straße in den Regen und dann steht man da so ein halbes Stündchen im kleinen Schwarzen rum.
Auch wenn ich weiß, dass dir das kleine Schwarze natürlich hervorragend steht. Ja. Was treibst du dich da auch rum auf diesen ganzen Berlinale Partys und Feierlichkeiten? Selbst schuld, sage ich da nur. Mach's wie ich, renn von einem dunklen Kino ins nächste und von da zu Interviews in sicheren Hotelzimmern, dann passiert sowas gar nicht erst. Was war da bitte los?
Also, ich muss das erklären. Ich war jetzt am Wochenende unter anderem auf dem Empfang, meine liebe Frau Wollner. Empfang, das ist ein Arbeitstermin, ne? Keine Party. Also dem Empfang der Film- und Medienstiftung NRW. Und da gab es dann wirklich diesen Feueralarm am späteren Abend.
Achtung, meine Damen und Herren. Aufgrund eines besonderen Vorkommnisses ist das Gebäude zu räumen. Verlassen Sie den Bereich zügig auf den gekennzeichneten Fluchtwegen ins Freie. Benutzen Sie keine Aufzüge. Folgen Sie den Anweisungen des Sicherheitspersonals.
Also mussten wir alle natürlich sehr gesittet und in Ruhe raus vors Gebäude, circa 1000 Gäste. Allerdings ohne da jetzt noch erst Schlange zu stehen an der Mantelgarderobe. Ne, so ist das bei Feueralarm, da gibt's keine Mäntel mehr. Und so standen wir dann wirklich alle da, so in Hemd, den guten Schuhen, Abendkleid oder Ausgehrobe. Etwa eine halbe Stunde im Berliner Nieselregen bis...
Bis was?
Ja, bis dann die Löschfahrzeuge alle schön wieder abgerückt sind, weil es wohl doch falscher Alarm war und die Landesvertretung NRW eben doch gar nicht abgefackelt ist. Und auf den Schreck mussten wir dann alle selbstverständlich erst nochmal ein kleines stilles Wasser trinken.
Das stille Wasser kenne ich. So hast du Montagabend nicht ausgesehen. Man kann schon was erleben auf der Berlinale, was das in diesem Jahr so alles ist. Sie geht ja noch bis kommenden Sonntag, den 25. Februar. Das werden wir euch heute mal so gut es geht zusammenfassen. Was hast du auf den Partys? Also, beziehungsweise hier hast du mir Arbeitstreffen reingeschrieben.
Ja, Arbeitstreffen.
Nein, ich sage nochmal, was hast du auf den Partys der Branche so gemacht, außer stilles Wasser zu trinken?
Spotte du nur.
Vermutlich aus sehr kleinen Gläsern bei NRW.
Ja, also ich habe mich dort unterhalten. Ich hätte beinahe gesagt, solange das noch ging. Aber das würde zu weit führen an dieser Stelle. Mich unterhalten zum Beispiel darüber, also mit Menschen aus der Branche, die wir sonst zu uns in unser Büro einladen. Apropos Büro, liebe Anna, unser Büro sieht heute merkwürdig anders aus als sonst.
Ich habe dir den roten Teppich ausgerollt. Wir sind nämlich zu Gast. Das müssen wir an dieser Stelle kurz erwähnen. Wir müssen
Haltung annehmen.
Wir sind zu Gast beim RBB in den Berlinale Studios. Wir sitzen quasi gefühlt direkt neben dem roten Teppich, nämlich im Marriott Hotel. Und hier liegt tatsächlich roter Teppich, so roter Filz auf den Schreibtischen, damit es nicht ganz so halt. Also falls wir es anders klingen als sonst, wir haben unsere kleine, schöne Kreuzberger Podcast-Klitsche ausgetauscht gegen das mondäne Potsdamer Platz Berlin.
Also eine Berlinale Spezial, eine Stunde Film, wirklich auch von der Berlinale. Nur, dass ihr das mal gehört habt, ne? Und ich denke, wir wären hier irgendwo heute zum feierlichen Anlass. So, ich habe auf diesen Empfängen, diesen Arbeitstreffen, mit den Leuten gesprochen, die wir sonst zu uns ins Büro einladen, die man da halt so trifft, die da rumlaufen und habe unter anderem mit denen mal drüber geredet, was ihrer Meinung nach gerade ganz gut läuft in der deutschen Filmbranche und was eben nicht so gut läuft. Also auch was die Problemzonen im Business sind nach 3 Jahren Pandemie, mitten in einer Diversitätsdebatte, in der wir uns befinden. Es gab spannende Antworten, die werde ich dir und allen anderen im Lauf dieser Folge hier vorspielen. Wie zum Beispiel, kleiner Teaser, die Antwort von Robert Stadlober auf die Frage.
Ich denke, was Diversität betrifft, ist es toll, dass die Diskussion angestoßen wird und sich auch Sachen verändert haben. Aber ich glaube, es könnte schneller gehen und es könnte noch diverser sein. Und ich glaube, dass nach wie vor die Ungleichheit in der Bezahlung zwischen Männern und Frauen bis heute nicht geregelt wurde, auch wirklich von offizieller Seite. It's a shame.
Robert spielt ja mit in Andrea lässt sich scheiden, dem neuen Film der österreichischen Kabarettlegende Josef Hader, der auch hier Berlinale Premiere hatte. Außerdem haben wir beide natürlich viele weitere Filme gesehen, du wieder deutlich mehr als ich, sodass wir euch heute schon mal so ein bisschen Appetit machen können auf die kommenden Monate.
Ja, ich war, das möchte ich an dieser Stelle bitte auch nochmal unterstreichen, nämlich nicht auf Empfängen, Partys oder Arbeitstreffen. Ich war die meiste Zeit im Kino oder bin mit dem Nextbike zwischen dem Potsdamer Platz und Berliner Hotels in der Umgebung hin und her gefahren in rasender Lichtgeschwindigkeit. Ja, und was die Filme angeht, es war Licht und Schatten dabei, das dürfte aber selbst euch wenig überraschen. Ganz schön aus unserer Sicht im Wettbewerb sind zwei deutsche Filme dabei, die nicht nur uns, sondern auch große Teile des internationalen Publikums vom Fleck weg begeistert haben und über die viel gelobhudelt wird. Ich mache das jetzt auch nochmal in dieses Internationale.
Ja.
Hier, ne, warte, jetzt fällt mein Handy runter. Mach Achtung.
Oh, du hast den Kritikerspiegel
da. Ich habe den Kritikerspiegel da von Screen, ne, also so ein Branchenblatt, Day 5. Und da ist,
noch nicht gesehen,
nur um das mal kurz zu sagen, also die von gestern, ich glaube es ist auch von gestern, aber es ist egal.
Ja.
Die beste Bewertung hat bisher My Favorite Cake, der iranische Film, zu dem ich nachher noch meine zwei Cents dazugeben werde. Die zweitbeste Bewertung mit 2,9 Sternen, Punkten, also im Durchschnitt. Also 4 ist, glaube ich, Höchstwertung. Besser als 4 kannst du nicht werden. Mhm. My Favorite Cake hat 3,1. 2,9 hat Sterben von Matthias Glasner. Und in Liebe Eure Hilde hat 2,5. Ist auf Platz 4 quasi. Dazwischen ist noch... reden wir nicht drüber. Ein anderer Film, den ich ganz furchtbar fand, aber egal.
Habe ich ihn auch gesehen?
Nein, es sei denn, okay. Du warst Sonntagmorgen um 9 im Kino, aber ich glaube, ich habe dich da nicht
gesehen. Nein, da war ich nicht. Ich konnte nicht, ich war noch auf dem Arbeitstreffen.
Ja, morgens, das glaube ich, dir sofort. Also, ne, Sterben von Matthias Glasner mit Lars Eidinger, Lilith Stangenberg und Corinna Harfouch und das ganz bittere, ganz zarte, aber eben auch ganz leise erzählte Drama in Liebe Eure Hilde von Andreas Dresen.
Funkgerät.
Hätte ich es dir doch nicht zeigen sollen?
Doch. Doch.
Für Nachrichten. An die Freunde.
Den sowjetischen Geheimdienst?
Die wollen Informationen von ihm aus dem Luftfahrtministerium.
Was für Informationen?
Das war blöd von mir. Ich will dich da nicht reinziehen.
Was für Informationen?
Na, wo Hitler aufmarschiert. Mit welcher Truppenstärke, wann er angreift und so weiter.
Die Sowjetunion angreift.
Das ist nur eine Frage der Zeit.
Ein Ausschnitt aus In Liebe Eure Hilde. Wir haben hier gehört, Hilde und Hans Koppi, zwei WiderstandskämpferInnen der Roten Kapelle, im 1942 verhaftet. Hilde war da schon schwanger, hat dann den Sohn Hans bekommen im Gefängnis oder Hänschen und ist 1943 wegen Hochverrat zum Tode verurteilt worden, hat aber noch leben dürfen, bis sie ihren Sohn Hans abgestillt hat. Und Dresen erzählt davon in knapp 2 Stunden und dieser Film hat eine unglaublich tolle Struktur, weil er nicht linear erzählt ist, sondern eigentlich sich in der Mitte aufklappt und wir losgeht mit der Verhaftung und wir dann rückwärts erzählt diese Liebesgeschichte bekommen und vorwärts erzählt, aber ineinander verschachtelt, wie Hilde Koppi das Gefängnis erlebt und wie sie vor allem dort Mutter wird und wie sie dort mit ihrem Sohn lebt. Und es ist tatsächlich, der Nationalsozialismus taucht wirklich nur am Rande auf. Es gibt, glaube ich, eine einzige Hakenkreuz-Szene, Fahne in einer Szene und wie Liv Lisa Fries das spielt, also wie Andreas Dresen mit der Kamera ihr vertraut und wie es wirklich schafft, ein ganz, ganz stilles Drama zu erzählen. Denn für ihn, ich habe ihn zum Interview getroffen am Freitag, ist Hilde Koppi eine ganz stille Heldin.
Ein Mensch, der sehr viel Liebe in sich trägt, sehr viel Empathie und die einen sehr feinen inneren Kompass hat für das, was gut und für das, was falsch ist. Und das ist toll. Die hätte sich selber ja nie als Widerstandskämpferin bezeichnet. Die fand sich eher, wenn man ihre Briefe so liest, fand sie sich immer eher ein bisschen ängstlich, so schüchtern. Und dann tut sie doch große Dinge und folgt ihrem Herzen.
Und das, finde ich, erzählt er für mich auch. Also es ist, wir hatten ihn vor 2 Jahren in Rabir Kurnaz gegen George W. Bush. Da haben sie ja auch den Drehbuchbären, glaube ich, bekommen. Also mich würde es nicht wundern, weil es ist natürlich ein historischer Film, aber er ist total, er passt in die Zeit. Also weil er auch nochmal einen selber dazu anregt, darüber nachzudenken, wo man eigentlich gerade so steht.
Liv Lisa Fries als Hilde Koppi spielt das ganz toll. Und was mich so umgehauen hat, ist tatsächlich, wie Dresen es eigentlich immer wieder schafft, auch so eine himmelschreiende Ungerechtigkeit in so leisen Tönen zu erzählen, Das ist herausragend hier. Wir werden da nichts spoilern, weil ich glaube, je weniger man weiß über das, was explizit in diesem Film passiert, desto mehr erwischt es einen. Und ich habe, falls ihr in diese Richtung denken solltet, mittlerweile auch manchmal dieses Gefühl, brauche ich noch einen Film über den Nationalsozialismus?
Ja,
und die Antwort nach diesem Film ist ganz definitiv, weil es einfach nicht nur Anne Frank und
Sophie Scholl
gewesen sind, sondern weil es ganz viele solcher Fälle gab und Hilde Koppi und natürlich auch ihr Mann Hans, von dem wir weniger im Film erfahren, aber den das genauso betroffen hat damals, ist wenig bekannt und Andreas Dresen ist hier nicht weniger als ein unter die Haut gehendes Meisterwerk gelungen.
Ja, Meisterwerk würde ich tatsächlich auch beim zweiten deutschen Film in den Mund nehmen. Sterben von Matthias Glasner, eine dreistündige Familienaufstellung, die eigentlich genauso gut eine Serie hätte werden können. Matthias Glasner hat mir gestern im Interview erzählt, die erste Rohfassung waren 6 Stunden. Es ist ein sehr autobiografisch geprägter Film von ihm, der eigentlich so diesen Generationenkonflikt, also Glasner ist die Generation, wo die Eltern jetzt wegsterben. Mhm. Und er hat es sehr an seine eigene Biografie angelegt. Seine Eltern sind gerade gestorben und da sind Szenen, es gibt quasi die Elterngeneration, dann gibt es die Figur von Lars Eidinger, Tom, Dirigent, so ein bisschen der alter Ego von Matthias Glasner, seine Schwester Lilith und eigentlich gibt es auch noch eine dritte Generation, aber die kommt nicht zu Wort, weil sie noch nicht sprechen kann, weil das sind die Kinder.
Ja.
Und es ist so ein bisschen dieses Abarbeiten an der Elterngeneration, die Fehler, die die Eltern gemacht haben, nicht wiederholen zu wollen. Wir haben mit Lars Eidinger, der mich ja eigentlich total nervt immer, der mich hier überhaupt nicht, fand ihn großartig. Das erste Mal wieder, dass er spielt. Corinna Harfuch, eine Rolle, vor der ich wirklich Angst hatte. Es gibt eine Szene in dem Film, 24 Minuten ist sie, glaube ich, lang. Das ist wie ein Western-Duell. Die Aussprache zwischen Mutter und Sohn nach der Beerdigung des Vaters.
Das ist eigentlich eine unmögliche Aussprache. Es ist ein Mutter-Sohn-Gespräch, wenn man es sich eigentlich nur im Worst Case vorstellen kann, was aber eigentlich so in der Form nie passiert, so wie es den Verlauf nimmt. Auch daraus werden wir inhaltlich nichts spoilern, aber ich hatte schweißnasse Hände nach diesen 24 Minuten und während du mit Matthias Glasner zusammengesessen hast, war ich eine Tür weiter bei Lars Eidinger und natürlich haben wir auch über genau diese 24 Minuten zwischen ihm und Corinna Harfuch gesprochen.
Das ist tatsächlich das, was im Film zu sehen ist, der erste Take. Und der wurde aus 2 Richtungen gefilmt. Und danach kam der Matthias rein, hat die Corinna umarmt, hat sich mit dem Rücken zu mir hingestellt und hat mit ihr 20 Minuten geredet. Und ich dachte, wo komme ich denn da jetzt vor? Und da habe ich gemerkt, ja, es geht gar nicht um mich in der Szene, es geht um seine Perspektive. Und er hat die Corinna angeguckt und hat gesagt, ja, so war meine Mutter. Und ja, das hat mich auch ein bisschen erlöst davon, dem gerecht werden zu müssen.
Das Schöne an dem Film ist, er kommt am 25. April schon ins Kino und weil wir beide zur gleichen Zeit in unterschiedlichen Räumen saßen und mit Menschen gesprochen haben, die an diesem Film beteiligt waren, gibt's diese beiden Interviews natürlich in der Podcast-Folge Ende April.
Eine Sache, die ich noch dran setzen möchte, ist, dieser Film ist 3 Stunden lang. Es ist ein deutscher Film, der 3 Stunden lang ist und ich hatte nicht einmal das Verlangen, auf die Uhr zu gucken, wie lange ich hier eigentlich noch sitzen soll, weil dieser Film so eine tolle Dynamik hat und das so schön trägt von Anfang bis Ende. Also 2 sehr, sehr gute deutsche Filme, die wir hier im Wettbewerb gesehen haben. Ich hatte euch versprochen, ein bisschen den Fühler auszustrecken in Richtung, wie geht's eigentlich den Menschen, die in dieser Branche arbeiten? Wie haben die letzten Jahre, die teilweise schwierig waren, erlebt? Und wie ist die Bestandsaufnahme jetzt zurzeit? Ich war unterwegs unter anderem bei der ARD Blue Hour. Das ist auch eins dieser Arbeitstreffen, wo ich gewesen bin. Und da ist jemand in mich reingerannt, gleich zu Anfang.
Mit der Faust, oder?
Hatte ich kurz die Angst, denn es handelte sich um Kida Kode Ramadan, der auf mich zukam und dem ich dann auch diese Frage stellte. Und der hat, naja, ich sag mal, auf seine Art auf die Frage geantwortet, was läuft aus deiner Sicht gerade gut in der Branche und wo läuft es nicht so gut?
Was nicht gut läuft, dass man Gedanken hat, irgendwelche Hurensöhne zu Berlinale reinzulassen, so diese AfD-Hurensöhne, ja, diese Wichser, diese Arschlöcher, dass man das überhaupt, diesen Gedanken überhaupt so hatte oder musste, das ist die Scheiße. Was war die andere Frage?
Was läuft gerade gut in der Branche? Was macht Spaß?
Ja, die Branche, die ist gerade wieder auf einem guten Weg, wie früher, so dieses powermäßige. Also wir haben mehr Möglichkeiten jetzt inzwischen Filme zu drehen und unsere Geschichten zu erzählen, ja. Dass ich den Libanon immer mit einbauen darf, da bin ich so mega stolz drauf, so, weil das meine Wurzeln sind, so. Und das wenn ich sowas realisieren darf in einem Land, wo ich nicht geboren bin, dann danke ich diesem Land und dann danke ich dieser Kunst, dass ich das machen darf.
Also ich glaube, was richtig gut läuft, ist, dass wir im Austausch sind. Also ich habe das Gefühl, seit Jahren Themen, die hochkommen, also sei es jetzt Diversität, Gleichberechtigung, auch wie nachhaltig kann Film sein, all diese Themen, dass man anfängt im Austausch zu sein und dass man anfängt auch unbequem zu sein vielleicht und sich auch mal traut, was zu sagen, weil ich glaube, was früher immer noch so war, dass vielleicht auch gerade SchauspielerInnen das Gefühl hatten, oh Gott, ich darf mich gar nicht vielleicht beschweren über etwas, weil ich bin in der Bittstellerposition, ich brauche ja Jobs. Ich habe das Gefühl auch dadurch, dass die Branche ja auch jetzt Krisen durchgemacht hat, Corona, jetzt irgendwie gibt es Streamer, die wegbrechen, also es gibt irgendwie Produktionsumschiebungen und was wird gemacht, was wird gefördert, dass man eben wirklich anfängt, sich auszutauschen und sich auch zu trauen, zu sagen, okay, wenn jetzt vielleicht auch manchmal ein bisschen weniger gemacht wird, so was wollen wir verändern? Und das, ja, ich glaube, das ist das Wichtigste, dass wir im Austausch bleiben, dass wir uns auch trauen, Stück für Stück mehr politisch zu sein, für unsere Demokratie einzustehen. Nach wie vor ist das, glaube ich, mit das Wichtigste, was wir gerade tun können. Was war die andere Frage? Was gut läuft?
Wo ist Luft nach oben? Wo müssen wir noch ein bisschen mehr machen?
Ich glaube, in allem wiederum auch, in allen Themen, die angesprochen werden, ist man ja noch nicht am Ziel. Also, sei es jetzt Thema, ich gehe mal wieder auf den Klimawandel. Also ich meine, Corona hat natürlich auch sehr dazu geführt, dass man dann teilweise eben, oder dass viele andere Themen hochgekommen sind, die wichtig waren und dass man dann teilweise vielleicht wieder in den Schritten, die man in Richtung nachhaltiger produzieren, wieder ein paar Schritte zurückgemacht hat. Aber ich sehe, dass sich was tut und das ist irgendwie gut und dass viele sich auch ihr Thema raussuchen, über das sie sprechen können und das ist irgendwie schön.
Ja, und zweite Stimme, die habt ihr deutlich unterscheiden können von der erste. Das war nicht Kida, der seinen Stimmbruch wieder aufgeben musste mitten im Gespräch. Das war Lea van Acken, auch eine liebe eine Stunde Filmfreundin, die ich auch da bei der ARD getroffen habe und auch mit ihr kurz gesprochen habe. Kommen wir in Richtung der internationalen Filme, Anna. Da ist, wie bei der Berlinale üblich, eigentlich aus aller Herren- und Damenländer was dabei gewesen. Was haben wir geguckt bisher?
Wir haben geguckt den irischen Eröffnungsfilm Small Things Like These.
Ach, der war langweilig.
Cillian Murphy, der war überflüssig. Der war nicht überflüssig, aber es war für mich kein Eröffnungsfilm.
Genau,
weil er
richtig.
Einfach ist rausgegangen und war depressiv. Also ich war vor allem auch depressiv, weil Cillian Murphy außer der Pressekonferenz und dem roten Teppich nichts gemacht hat. Der war ungefähr für 2 Stunden in der Stadt, ist dann direkt weiter zu den BAFTAs, hat er sich halt einen Preis abgeholt, muss auch mal sein. La Cochina, ein mexikanisch-amerikanischer Film, bei dem ich so ein bisschen das Problem hatte, ich weiß, du bist großer Fan des Films, in Schwarz-Weiß, so ein bisschen Melting Pot, Küche einer Touristenklitsche am Times Square, wo ein Burger $40 kostet. Und
innerhalb von 3 Minuten nach der Bestellung auf dem Teller liegen muss.
Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass ich fand, der Film fing großartig an, nämlich der weiblichen Hauptfigur folgend, die sich neu in diesem Laden bewerben möchte und durch Zufall dann auch direkt genommen wird. Eine junge Frau, die selbst illegale Einwanderin ist, die ohne Papiere arbeitet und die kommt am Anfang so eine U-Bahn-Treppe hoch und die Kamera ist so total rasend rastlos hinter hierher, hat so ganz viele Unschärfen und ich fand diese Perspektive schon großartig, weil die Kamera genauso suchend und orientierungslos war wie die Figur, die hier gezeigt wird, weil sie einfach neu ist in diesem Land, die Sprache nicht spricht, überhaupt nicht weiß, wo sie hin muss und dann durch so Katakombengänge das Büro des Typen sucht, der sie eventuell einstellt oder nicht. Was mich an diesem Film ein bisschen genervt hat, ich habe nach einer halben Stunde, beziehungsweise nach einer Stunde ungefähr verstanden, was er mir erzählen will und der ging an der Stelle noch 2 Stunden. Man hätte das so ein bisschen straffen können, aber ich fand einfach so diesen Einwandererblick, diesen Melting Pot Küche, hatte so ein bisschen The Bear Feeling, weil wirklich viel geschnibbelt, viel diskutiert, viel gestritten wurde und auch der ein oder andere Teller durch die Gegend flog. Ja. Habe ich verstanden, war mir einfach zu lang.
Ich habe auf jeden Fall mitgeschwitzt in dieser Küche. The Bear hast du gerade gesagt. Ich habe mir hinterher aufgeschrieben, ist ein bisschen wie The Bear mit Migrations- bzw. Fluchthintergrund, weil das halt der Aspekt ist, der mit reinkommt, dass mehrere Menschen dort arbeiten, die illegal in den Staaten sind und das natürlich zum einen sehr schwierig ist, keinen Stress mit der Ausländerbehörde zu kriegen, auf der anderen Seite natürlich auch diesem furchtbaren Chef des Ladens die Möglichkeit gibt, diese Menschen mit niedrigsten Stundenlöhnen auszubeuten. Und dieser Mikrokosmos Küche, wo eigentlich alles drin ist, von Rassismus über Liebesgeschichte, zwischenmenschliche Probleme, auch innerhalb der Belegschaft, fand ich toll und ich habe mir wirklich vorstellen können, wie es in dieser Küche gerochen hat, wie heiß es da war, wie anstrengend es da ist. Und der hat mich tatsächlich auch die gesamte Zeit über sehr gut mitgenommen. A Different Man haben wir auch gesehen.
Ja, haben wir auch gesehen. Reden wir jetzt ein bisschen ausführlicher drüber, weil ich nämlich auch noch den Hauptdarsteller interviewt habe. Und das war einer der wenigen Stars, die hier waren, wenn man in dem Fall überhaupt von Stars sprechen kann. Beziehungsweise es ist ein bisschen bitter, dass man in dem Fall von Stars sprechen muss. Sebastian Stan kennen die meisten, kennt ihr natürlich als Winter Soldier aus den Marvel-Filmen. Aber er ist halt einfach auch ein Marvel-Star dritter Reihe, böse gesagt. Und der spielt hier Edward. Das ist ein Mann, der an Neurofibromatose leidet. Also sein Gesicht ist mit Wucherungen und Tumoren überzogen, auch verformt. Das eine Ohr ist ein bisschen tiefer als das andere. Das eine Auge ist so zugeschwollen, dass er nur mit dem anderen was sieht. Auch das droht zuzuwachsen, wie ihm der Arzt direkt am Anfang des Films sagt. Und dieser Edward ist Schauspieler. Der findet keine Jobs außer einer Werbung für mehr Toleranz gegenüber Menschen mit Beeinträchtigung am Arbeitsplatz, bis er geheilt wird. Also in Anführungsstrichen normal aussieht, wie so ein Model, eben wie Sebastian Stan. Und diese Auseinandersetzung mit innerer und äußerer Schönheit, das hat er mir im Interview erzählt, mit Identität, das hat ihn an der Figur gereizt.
I thought it was a really, you know, unique and very singular kind of story in a sense that it was really complex and very layered and seemed to speak to a lot of things in a very careful way. And yeah, identity obviously is a, you know, was a big sticking point to me and so, sort of the obsession that we all, I think, kind of can understand about what else, you know, the world could be like if this, if that, if, you know, this sort of if that we're dragging around our ankles for half the time.
Es ist eine komplexe Geschichte, die viele anspricht, auf vorsichtige Art und Weise. Also es geht um Identität, um Schönheit, um innere Werte, um Obsessionen, was damit sein könnte. Also dieses beliebte Spiel, was wäre wenn? Denn auch das zeigt der Film ja, es gibt einen Twist. Er spielt, als er geheilt ist, bei einer Off-Broadway-Inszenierung eine Figur, die angelehnt ist an sein eigenes entstelltes Leben, weil seine Nachbarin, Dramatikerin, über Edward geschrieben hat und er kennt ihn aber nicht, als er schön aussieht. Und da taucht dann auch noch die Figur des Oswald auf, so eine Art Spiegel zu ihm, denn der wird gespielt von Adam Pearson. Das ist ein Schauspieler, der wirklich unter Neurofibromatose leidet und der alles hat, was Edward gerne hätte.
Für Sebastian Stan kann ich mir vorstellen, ist das wahrscheinlich gar nicht so leicht gewesen, diese Szenen mit der Maske zu spielen, weil es eine ist, die Gestik, Mimik vor allen Dingen natürlich doch sehr arg behindert.
Na, Mimik und Gestik hat er ja eigentlich überhaupt nicht mehr gehabt. Das ist ja wirklich eine Maske gewesen. Damit spielt der Film ja auch, also in dem Moment, wo er so ein bisschen Bodyhorror wird und dass sein Gesicht da wirklich in Fetzen abfällt. Aber diese Maske, diese Prosthetics, die am Anfang, ich glaube, knapp 3 Stunden gebraucht haben, bis sie alle saßen, am Ende des Films waren sie ein bisschen schneller, hat ihm schon geholfen. Regieanweisungen war tatsächlich immer weniger zu spielen, mehr zu sein. Und deswegen ist er dann auch mal im vollen Kostüm, also mit der Maske durch New York gelaufen und die Reaktionen der Leute in New York haben ihn schon überrascht.
It's weird, like you either have like those people that are really bold and they get into your face, you know, about whatever, and then those people that just like you could wave a flag in front of them and they just still won't address you. And it's interesting, you know, it was very sort of illuminating in a way in terms of like, well, what that could be, you know, and we often talk like about these sort of extremes in the sense of the reaction of just total ignorance versus the overcompensation of it all.
Es hatte ein bisschen was Erhellendes, wie die Wahrnehmung von Menschen ist, die eben nicht der Norm entsprechen. Und da ist der Film ja sehr eindeutig. Es ist so eine Mischung aus Body-Horror, Komödie und Drama. In so einer, das hat mir dann ganz gut gefallen, diese 80er-Jahre-Grobkörnigkeit. Also der Film spielt eigentlich im Hier und Heute. Es fällt mal Facebook, sie haben Handys, aber es sieht eigentlich aus wie in den 80er-Jahren.
Den Look mochte ich auch sehr bei A Different Man. Weil ich eben gefragt habe nach Gestik und Mimik. Ich hatte nämlich tatsächlich das Gefühl, dass Sebastian Stan, weil er seiner Mimik mehr oder weniger beraubt ist, während er diese dicken Prosthetics im Gesicht hat, dass er da viel mehr mit Body Language gespielt hat. Also dieser teilweise etwas runde Rücken, dieses in sich zusammengefallene, diese Unsicherheit, die diese ganze Person Edward ausstrahlt, dass er das sehr kompensiert hat mit viel Körpersprache. Ich hatte am Ende ein bisschen Schwierigkeiten mit der dritten und vierten Schleife, die der Film zum Schluss dreht.
Er dreht zu viele Runden, ja.
Genau, das hätte ich nicht mehr gebraucht. Und der rutscht dann auch in so eine Slapstickigkeit ab, wo er dann nach einer Szene plötzlich so eingegipst da liegt. Aber wie in so einem Comic, wenn man so beide Arme und beide Beine in Gips hat und so eine Situation aushalten muss, so eine Gesprächssituation. Da hätte ich vielleicht ein bisschen eher das Ganze beendet. Ansonsten mochte ich den aber auch. Wir gehen nochmal kurz zurück auf die Arbeitstreffen. Mhm. Da ist mir nämlich unter anderem auch Eileen Tetzel in die Arme gelaufen. Wir hatten ja neulich gerade noch über ihr Regiedebüt Falling into Place gesprochen und auch sie als Gast. Und auch ihr habe ich die Frage gestellt, was läuft gut, was läuft schlecht?
Naja, also grundsätzlich, du hast es ja gerade schon angesprochen, man merkt es schon noch, dass jetzt seit der Pandemie einfach das Kino noch nicht wieder da ist, wo es vorher war. Und auch vorher war es ja schon so ein bisschen schwierig mit den sehr, sehr vielen Streamern, die einfach in den letzten Jahren auch aus dem Boden geschossen sind und einfach das Home-Kino nochmal ganz anders angefeuert haben. Da ZuschauerInnen ins Kino zu locken, wird immer schwieriger. Und spätestens seit der Pandemie haben sich die Leute auch einfach daran gewöhnt, dass sie gemütlich auf der Couch sitzen bleiben können. Nichtsdestotrotz, ich liebe ja das Kino und nichtsdestotrotz habe ich auch mit meinem Regiedebüt einen Kinofilm gemacht, eben weil ich finde, dass es eine Erfahrung ist, die man nicht ersetzen kann, weil man einfach dieses Erlebnis im Kino, sich nicht ablenken zu lassen, ein ganz besonderes Erlebnis zu haben auf Soundebene, auf visueller Ebene, das kann man eben nicht ersetzen und deswegen hoffe ich persönlich, dass es gut weitergeht. Ich würde vielleicht sagen, was mir gerade noch auffällt, was ich mir wünschen würde, was ich noch ändern könnte, ist so im Bereich der Kinos selber oder der Kinobetreiber selber, dass ich das Gefühl habe, dass auch auf Programmkinoebene sehr viel auf Sicherheit gegangen wird, gerade immer noch, weil natürlich auch die Kinos haben jetzt drei schwierige Jahre hinter sich und müssen erstmal wieder das Geld reinbringen, haben teilweise vielleicht fast ihre Kinos verloren. Und das ist aber schwierig für kleinere Filme oder einfach Filme, ne, die eben genau solche Kinobetreiber brauchen, die ein mutiges und ein liebendes Filmherz haben und sich eben auch trauen, vielleicht zu sagen, ich biete meinen ZuschauerInnen jetzt mal einen ganz besonderen Film an. Vielleicht nicht irgendwie jetzt der Film, der auch direkt schon für 5 Oscars nominiert ist, sondern vielleicht mal eine Perle, die man noch nicht so kennt. Und da wieder hinzukommen, dass man einfach auch ungewöhnlichere Filme in Programmkinos findet, das wäre so mein persönlicher Wunsch.
Und wirklich, also direkt auf dieser Begegnung nach Eileen kamen zwei Herren um die Ecke gebogen, über die ich mich sehr gefreut habe, sie zu sehen. Und Gott sei Dank nicht nur ich mich gefreut, sie zu sehen, sondern die beide sich auch gefreut, uns zu sehen. Wir haben ja gerade vor kurzem hier erst über Schock gesprochen, das Regiedebüt von Dennis Moschito und Daniel Rakete Siegel, die diesen tollen Film zusammen gemacht haben, der jetzt im Kino läuft. Und dann bin ich auf die beiden zu und habe gesagt, also eigentlich müssten euch noch die Ohren klingeln, so wie Anna und ich über euren Film geschwärmt haben. Und Daniel Rakete Siegel hat sehr gegrinst, während ich die Frage formulierte, weil er dann sagte, ja, das wissen wir, weil wir es natürlich gehört haben. Also liebe Grüße soll ich dir ausrichten. Und dann habe ich natürlich den Moment genutzt, um mit beiden nochmal kurz über diesen Film zu reden, über das, was ihn ihrer Ansicht nach ausmacht.
Ja, halt eben genau das, ein echtes Erzählen, also das Wort Authentizität ist natürlich schwierig, wird oft benutzt, aber tatsächlich im Kern das, dass es realistisch ist, echt ist und dass wir nicht versuchen, amerikanischen Vorbildern hinterher zu jagen, sondern dass wir Geschichten erzählen, die aus Deutschland kommen, in dem Fall halt aus Nordrhein-Westfalen und dass wir einfach den Geschichten treu bleiben und die ernst nehmen und nicht versuchen, irgendwelche Posen nachzuäffen, die wir von Übersee kennen. Wir haben da sehr versucht, auf Augenhöhe diesen Film gemeinsam zu stemmen. Und auf der anderen Seite, mir war das Projekt immer wichtiger als meine Eitelkeit. Ich wollte es ja am Anfang noch nicht mal selber spielen. Ich hatte immer...
Um dich mehr auf die Regie konzentrieren zu können? Oder
absolut, genau. Das war eigentlich das Ziel. Eigentlich wollte ich Regie führen und dann hätte ich vielleicht eine kleinere Rolle übernehmen können. Aber dass es dann am Ende so gekommen ist, ist sehr schön. Am Ende, glaube ich, ist es auch richtig. Aber das war nicht meine Absicht.
Ich habe mir am Ende der Filmbesprechung gewünscht, dass es bei dir weitergeht mit der Regie. Wirst du den Wunsch erfüllen?
Auf jeden Fall, ja, ja. Also auch in dieser Konstellation, vielleicht irgendwann mal werde ich alleine etwas auf die Beine stellen, aber im Moment habe ich da überhaupt kein Bedürfnis. Ich werde auf jeden Fall mit Daniel, mit Paul Pieck, mit David Wieching, wir werden auf jeden Fall gemeinsam weitermachen.
Ja, gute Nachricht. Wir hatten es ja ein bisschen gehofft, Anna. Also bei den beiden wird es weitergehen. Nächste Projekte sind bereits in Planung.
Ein Traum.
Ja, ist es für viele vielleicht auch, oder wäre es für viele, ich weiß es nicht genau, wenn wir, ein bisschen harter Themensprung gerade, aber macht ja nichts, wenn wir die Möglichkeit hätten, uns von unseren verstorbenen Lieben anders zu verabschieden, als wir es konnten, weil die vielleicht sehr plötzlich gestorben sind, beispielsweise bei einem Unfall. Und genau diesem Thema widmet sich der Berlinale Film Another End.
Ein, finde ich, hochkarätig besetzter, nämlich mit Gael Garcia Bernal in der Hauptrolle, gefühlsduseliger, ins kitschig, romantisch, sinnlose, was wäre, wenn KIs irgendwie Ding, ich war so gelangweilt von diesem Film, dass ich überhaupt keine Worte dafür finde.
Unterschreibe ich komplett. Eine Idee, die gar nicht schlecht war.
Genau, die Idee war super, aber die Umsetzung war, lass bitte die Lampe hängen.
Entschuldigung,
ja, hier steht normalerweise ein Bett, ne? Also es ist heute... Es ist ein ganz normales Hotelzimmer. Tom hat gerade hier fast
die Nachttischlampe abgeräumt.
Naja, die hängende Nachttischlampe.
Ja, das ist eine sehr große, aber es ist eine Nachttischlampe.
Ist auch schön, wie wir überhaupt keine Lust haben, über Another End zu reden und deswegen jetzt hier die Inneneinrichtung auseinandernehmen.
Ja, ich hatte High Hopes, aber der Film hat sich komplett enttäuscht.
Ich fand es einfach, es plätscherte nur noch. Und Gael Garcia Bernal hat es mit so einem
Dackelblick.
Mit so einem wirklich so einem treu doofen, ich habe meine Freundin verloren und jetzt ist sie wieder hier in einem anderen Körper und ich weiß überhaupt nicht, wie ich damit umgehe. Der hat da genau einen Gesichtsausdruck, der meanderte so ein bisschen durch den Film. Ich habe auch mit ihm gesprochen, war jetzt auch, ja, kann man mal machen, muss man aber auch nicht. Also ein Film, wo ich jetzt nicht hoffe, dass er am Ende irgendwie einen Bären bekommen hat, weil der für mich total irrelevant war.
Ja, es geht im Endeffekt, um euch kurz mit ins Boot zu holen, um die technische Möglichkeit in einer nicht fernen, sondern sogar relativ nahen Zukunft, dass man toten Menschen, deren Bewusstsein quasi aus dem Körper lesen kann und in sogenannte Hosts verpflanzt. Das sind Menschen, die halt noch leben, die sich freiwillig dafür melden, das ist ein Job, dafür wird man auch bezahlt. Man gibt dann für einen gewissen Zeitraum sein eigenes Bewusstsein auf und wird komplett gefüllt mit dem Bewusstsein der verstorbenen Person, damit man dann als diese Person seinen Angehörigen wieder begegnet und die Möglichkeit haben, sich von dem Verstorbenen zu verabschieden. Und es werden ganz komische Fässer aufgemacht, dass natürlich dann der Host, wenn er in den Spiegel guckt, und er sieht ja ganz anders aus, das kann der Host aber nicht sehen, weil das Bewusstsein die Wahrnehmung überschreibt. Also der Host sieht sich dann auch wirklich als der verstorbene Mensch. Aber er verzettelt sich auch, der Film, in all diesen Behauptungen, die aufgestellt werden, die er gar nicht halten kann. Und dann, wie du sagst, plätschert das Ding so vor sich hin. Und das, was dann am Ende passiert, was so ein bisschen als Twist verkauft wird, ist auch was, wo man locker eine halbe Stunde vor Ende des Films schon drauf kommen kann. Also waste of time, müssen wir nicht weiter drüber reden.
Ja, dann lass uns auch einfach mal zu den Filmen springen, die zumindest mich wirklich begeistert haben. Das Teufelsbad von Veronika Franz war es nicht. Steht hier noch drauf, lassen wir einfach weg.
Grausames Oberösterreich um 1750. Schrecklich.
Also ich war bei der ersten Szene schon raus, in der ein Baby von einem Wasserfall geworfen wird. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja. Man muss ja auch mal die schönen Seiten.
So.
Ne? Ich habe mein persönliches Highlight tatsächlich bisher viel eben schon mal. Ich nehme hier nochmal den Kritikerspiegel in die Hand. Ne? Ich gucke nochmal auf die Zahl. Führend mit 3,1 im Durchschnitt ist My Favorite Cake, ein iranischer Film. Die Berlinale hat ja ein Herz für iranisches Kino.
Ich halte mich gerade sehr zurück.
Ich weiß, du musst lachen, aber es ist tatsächlich wieder, es ist ein sehr politischer Film, der über das Private erzählt ist. Es geht um eine ältere, einsame Dame, die ist Witwe, trifft sich nur noch einmal im Jahr mit ihren Freundinnen zum Kaffeeklatsch, weil die alle so weit verstreut wohnen, dass sie sich nicht öfter sehen und sie würde gerne wieder jemanden kennenlernen und lacht sich dann einen Abend einen Taxifahrer an. Den sieht sie bei so einem Mittagessen für Rentner in einem Rentnerrestaurant, wie er da einsam und alleine sitzt und wartet dann darauf, von ihm nach Hause gefahren zu werden, und er kommt dann auch tatsächlich mit ihr in die Wohnung. Und dieser Film bricht mehr oder weniger mit allen gesellschaftlichen Konventionen, die im Iran vorhanden sind. Ich sage jetzt nicht, wie es ausgeht, aber dieser Film hat mich wirklich sehr, sehr berührt und mich hat auch berührt. Und das ist leider auch immer so, wenn oder meistens so, wenn iranische Filmemachende aus dem Iran einreisen wollen zur Berlinale. Sie dürfen nicht. Die beiden RegisseurInnen Mariam Mogadam und Behtash Shaneha, die stehen im Iran schon länger unter Hausarrest. Die waren schon mal hier, beziehungsweise ein Film hat die sogar schon mal gewonnen von ihnen, die Ballade von der weißen Kuh. Und ihre Plätze blieben hier leer. Und wenn die jetzt was bekommen, werden die Schauspielenden sind da, werden die natürlich stellvertretend die Birren in Empfang nehmen. Aber das war ein Film, der mich, also der halt einfach für die politische Seite des Festivals steht. Muss auch sein zwischen all den Arbeitstreffen.
Ich wollte gerade sagen, Diplomat, der ich bin, sage ich an dieser Stelle und meine es auch genau so, das große Herz der Berlinale für den iranischen Film und die iranische Filmschaffende teile ich zu 100%. Und wenn dann der Film auch noch gut ist, dann ist es extra schön.
Und in dem Fall ist es so.
Wir hatten letzte Woche schon was versprochen, Anna, glaube ich.
Ich habe am Montag was versprochen, was ich jetzt nicht halten kann. Ja, vielen Dank.
Aber du kannst es ja mal kurz aufklären.
Ja, ich konnte ja nicht ahnen, dass du auf so vielen Partys rumhängst und
die seriösen
Themen hier nicht unterkriege. Ne? Ich habe am Montag, da habe ich im Tagesprogramm von Deutschlandfunk Nova über 10 Jahre pro Quote Film gesprochen und hatte angekündigt, dass wir jetzt das ganze Interview spielen, was ich mit den beiden Vorstandsmitgliedern geführt habe. Dummerweise hast du so viel Arbeitstreffentöne mitgebracht. Ja.
Und wir haben so viele Filme gesehen.
Filme gesehen, dass wir es jetzt nicht schaffen, die 20 Minuten komplettes Interview 10 Jahre pro Quote unterzubringen. Aber ein bisschen was kann ich ja trotzdem erzählen.
Das kannst du auf jeden Fall machen und vielleicht das auch schon mal für euch zu merken, das wird nicht verloren gehen, weil das Thema nach wie vor ein wichtiges ist und es wird nicht innerhalb einer Woche kein wichtiges mehr sein. Also das gesamte wunderschöne Interview von Anna, das gibt's später, wenn es in eine Stunde Film mal reinpasst. Für diese Ausgabe hier wäre es wirklich einfach zu viel gewesen. Nichtsdestotrotz, die Frage, was ist dabei rausgekommen bei der Bilanz? 10 Jahre pro Quote, gab es einen Grund zum Feiern?
Ja und nein. Also einmal ist es natürlich ein Grund zu feiern, weil sich jemand aktiv für mehr Gleichberechtigung einsetzt und es gibt keinen Grund zu feiern, weil nach 10 Jahren Arbeit bisher Veränderungen es zwar gab, aber die natürlich zu wenig sind. Also die Pro-Quote, hieß früher mal Pro-Quote-Regie, die haben sich tatsächlich hier vor genau 10 Jahren mit einem Paukenschlag auf der Berlinale gegründet. Das war ein ziemlicher Trubel. Ich kann mich da tatsächlich noch dran erinnern. Da hat selbst, also da
absolut.
Gelder vom Familienministerium drin, etc. Damals ging es noch vor allem um die paritätische Besetzung von Regisseurinnen im Fernsehprogramm. Die Zahlen waren nämlich niederschmetternd. Und weil sich dann aber rausstellte, nach 4 Jahren, das ist nicht nur bei Regisseurinnen so, das ist eigentlich bei allen Gewerken so, wurde dann 2018 aus Pro-Quote Regie, Pro-Quote Film, weil eben, das hat mir das Vorstandsmitglied, die Kamerafrau Katja Rivas-Pinzon erzählt, eine Quote für Regisseurinnen eben nicht ausreicht, um grundlegende Strukturen für alle zu verändern.
Man ist zu dem Zeitpunkt davon ausgegangen, dass in dem Moment, wo man die Führungsköpfe, quasi die Führungspositionen austauscht, spricht Produktion, Regie und oft auch Drehbuch, dann würde der Wechsel von alleine kommen, der Wandel von alleine kommen und das ist nachweislich nicht der Fall. Und so hat sich dann Pro Quote Regie 2018 für alle Gewerke geöffnet. Offiziell vertreten sind seitdem 11 Gewerke und wie wir sehen, gibt es auf jeden Fall ordentlich was zu tun.
Ja, und das machen die jetzt seit ungefähr genau auf den Punkt seit 10 Jahren.
So, dass die was verändern wollen und was die verändern wollen, ist grundsätzlich klar, aber wie genau setzen die sich dafür ein?
Ja, es gibt diesen politischen Aspekt, ne, dass sie versuchen zum Beispiel bei der Filmförderung Gelder paritätisch vergeben zu lassen, dass der Diversitätsanspruch der deutschen Gesellschaft abgebildet wird. Die versuchen also wirklich ja durch Gespräche mit PolitikerInnen Einfluss zu nehmen. Es ist eigentlich Lobbyarbeit, nichts anderes, aber für den guten Zweck. Und sie sind der einzige Verband bzw. der einzige Verein in Deutschland, der sich wirklich diese in der Filmbranche, der sich Gendergerechtigkeit und die Diversität in dem Sinne wirklich auch auf die Fahne geschrieben hat.
Du sagst mit Erfolg, aber der geht langsam und ist nicht so, wie er sein sollte. Was funktioniert seit 10 Jahren an der Nummer?
Es hat sich ein bisschen was verändert. Ne? Also diese Arbeit, die wirklich zäh ist, die fruchtet langsam. Hm. In den letzten 10 Jahren hat sich zum Beispiel der Anteil von Regisseurinnen erhöht. Es waren mal 16%, es sind jetzt Wow, 30%, das ist natürlich immer noch weit entfernt vom paritätischen Gedanken der 50%.
Aber das ist immerhin quasi verdoppelt.
Das stimmt.
Ich finde, kann man schon auch als Erfolg werten.
Ja, aber es wäre halt schöner gewesen, wenn sie sich in 10 Jahren, also ja. Wir sind im Jahr 2024 und die Regisseurinnen sieht in anderen Gewerken, sieht das noch düsterer aus. Ne? Guck mal, bei Kameramenschen, bei Kamerafrauen hat sich, glaube ich, von 9 auf 12
ja.
Und das ist dann ungefähr eine. Ne? Es ist halt schon bitter. Ne? Und das ist die eine Baustelle von ProQuote, die setzen sich ja unter anderem auch stark für eine Diversity-Checklist ein, bei der es unter anderem um den Hintergrund geht, das Geschlecht, die sexuelle Orientierung von Mitarbeitenden an Filmsets, um festzustellen, ob eine Filmproduktion überhaupt divers ist, um dann eventuell nochmal mehr Fördergelder zu bekommen, weil sie divers ist.
Familienfreundlichkeit auch immer so ein Thema.
Auch das ein Thema, denn Diskriminierung zum Beispiel erlebt die schwarze Schauspielerin Paula Essam jeden Tag bei der Arbeit, die einfach ganz oft die einzige dunkelhäutige Person am Set ist.
Wenn ich in die Maske komme oder so, dann können die Maskenbildnerinnen oft nicht mit meinen Haaren umgehen. Bis vor kurzem waren da zum Beispiel nicht der richtige Hautton, dann wurde man irgendwie grau geschminkt und die meinten so, ja, sieht doch super aus. Und du dachtest dir so, nee, ich bin halt gräulich, weil die dann einfach nicht in dem Bereich ausgebildet sind. Ich finde, eigentlich sollte der Filmbranche bewusst sein, dass wir nicht nur mehr weiße Personen jetzt zum Beispiel vor der Kamera haben, sondern auch Menschen, die anders aussehen, und deswegen muss man sich dementsprechend dann auch schulen und vorbereiten.
Diese Schulungen sind eine Möglichkeit von vielen, und es gab hier heute auch einen Kongress von ProQuote Film, der hieß Empowered for Equality. Da gab es zum Beispiel, da gab es ganz viele Panels, aber auch zum Beispiel Workshops, also sicheres Verhandeln von fairer Bezahlung von Frauen. Es gab Workshops für diskriminierungssensible Kommunikation oder auch das von dir schon angesprochene familienfreundliche Drehen. Und es ist wirklich ein Bewusstmachen für Probleme, damit wir das 20-jährige Jubiläum von ProQuote-Film vielleicht dann doch nicht mehr feiern müssen.
Kam ich nur gerade eben drauf, weil du mir erzählt hast, dass du ja auch Nora Finkscheid getroffen hast
und mit
ihr genau darüber geredet hast, unter anderem, die ja mit wirklich, also kann man sagen, frisch geborenem Baby gedreht hat.
Sie hat hochschwanger in L.A. noch Drehbuch geschrieben, hat dann, also nicht The Out One, der Film, der hier läuft, sondern dieser andere Film mit Sandra Bullock, den sie für Netflix gemacht hatte. Mhm. Und die meinte halt auch, ne, drehen mit Säugling, ey, vergiss es. Die ersten 2 Jahre mach's halt einfach nicht, weil du bist halt weder ganz am Set noch ganz fürs Kind da. Und am Ende hat keiner was davon. Und es ist aber krass, weil niemand drüber redet.
Ja. Ich verspreche euch an dieser Stelle hoch und heilig, das gesamte sehr spannende Gespräch werdet ihr hören in 1 Stunde Film innerhalb der nächsten 1-2 Monate. Wie gesagt, das Thema geht nicht weg. Wir suchen eine schöne Stelle dafür, wo es hinpasst und wo es auch nicht untergeht, weil dafür ist das Thema einfach zu wichtig. Zurück nochmal zu den Feierlichkeiten. Mittlerweile sind wir übrigens nicht mehr bei der ARD, sondern jetzt sind wir
beim Feueralarm.
beim Feueralarm. Natürlich noch davor. Also der Abend war noch jung und keine Sirene hatte uns alle aus dem feierlichen Saal rausgebrüllt. Da traf ich unter anderem Jannis Niewöhner, den ich auch gefragt habe, deine Einschätzung rückblickend, die nicht einfachen Jahre, die hinter uns liegen gerade, was hat sich verändert, was läuft deiner Ansicht nach gut und wo siehst du Probleme?
Wie du schon sagst, also so diese ganzen progressiven Themen, die Gott sei Dank in den letzten Jahren angegangen werden, sind immer mehr zu finden in den Filmen. Ich glaube, es ist ein ganz natürlicher Prozess, dass man auch es hinkriegen muss, erstmal das organisch in Geschichten einzubauen. Nicht so, dass es einem immer wie so ein Stempel aufgedrückt wird und alle Hauptsache politisch korrekt sind, weil darüber zu reden und Leute zu integrieren, das ist das Beste auf der Welt. Und das jetzt im nächsten Schritt zu schaffen, eben, wie gesagt, organisch und unsichtbar auch wieder zu machen und vielleicht auch gar nicht mehr zum Thema werden zu lassen, weil es dann kein Thema mehr ist, das wünsche ich dem deutschen Film. Und ansonsten kriege ich natürlich nur mit, dass gute Geschichten es schwierig haben, finanziert zu werden und dass Leute natürlich in große Filme gehen wie Oppenheimer und Barbie und dass aber gleichzeitig Filme, die ich auch gesehen habe, wie Dogman, den habe ich geliebt, ich mochte den, ich fand den ganz toll, den hat, glaube ich, kein Mensch gesehen außer mir, vielleicht du hast ihn auch, ja, außer uns. Ja, okay, 3 Leute haben ihn gesehen. Nein, aber es ist dann wiederum klar, Anatomie eines Falls ist natürlich auch besonderer Film und schön, dass solche Filme auch von so vielen Leuten gesehen werden. Also ich merke schon, dass sich was bewegt, merke aber auch bei den Büchern, die ich lese und bei den Dingen, von denen man hört, dass sie abgesagt werden oder nicht finanziert werden, dass irgendwas gerade auch schief läuft. Ich kann aber nicht genau sagen, was.
Und dann, sehr gefreut, gleiche Situation wie eben mit Eileen Tetzel und dann Dennis Moschito, quasi 2 Meter hinter ihm lief Mala Emde auf mich zu. Liebe Grüße.
Vielen Dank.
So, und auch mit ihr habe ich gesprochen und sie hat mir was erzählt, was ich nicht nur deshalb hochspannend fand, wegen des Inhalts, sondern, da kommen wir gleich drauf, weil sie ein Thema gewählt hat, das wir gestern Abend dann auch nochmal auf einer ganz großen Berlinale Bühne gehört haben.
Also ich glaube, was ich letztes Jahr begriffen habe, ich hatte das Glück, arbeiten zu können an sehr schönen Projekten, unter anderem ein Projekt mit Amerika zusammen, also europäisch-amerikanische Koproduktion. Und was mir da klar geworden ist, war sehr, sehr schön, oder für uns EuropäerInnen, weil mir klar geworden ist, in Amerika stirbt der Indie-Film. Und es gibt sozusagen ganz, ganz kleine Produktionen, die fangen mit einem Budget von 200.000 an und dann gehören die erst wieder bei 20 Millionen an. Das heißt aber, all was ich liebe, der Arthouse-Film, der existiert in Europa. Und ich glaube, darauf können wir extrem stolz sein. Einfach nur, um einmal eine positive Sache zu sagen, weil ich glaube, es ballen sich die negativen Dinge auch jetzt in meinem Kopf. Aber das ist etwas, worauf ich glaube, wo wir stolz sein können, was wir fördern sollten, dass das etwas ist, was unsere europäische Kultur ist, die nicht national ist, die ist europäisch. Und darauf sollten wir aufbauen, meiner Meinung nach.
Was wünschst du dir, was könnte besser sein?
Ich glaube, ich finde nach wie vor, dass ich gerne Menschen im Alter sehen. Ich bin selber noch jung, ich bin 27, aber ich sehe auch sehr gerne vor allen Dingen auch Frauen in höherem Alter und deren Figuren komplex, dass die Spielfläche bekommen.
Spannend, dass Mala Emde sagt, weil sie gerade in Amerika war, dass sie im Vergleich es so empfindet, dass wir hier in Europa immer noch viel mehr Möglichkeit haben für Independent-Filme, für kleine Indie-Produktionen, die es in Amerika nach ihrer Aussage wohl immer weniger gibt, kaum noch Studios, die dafür Geld geben. Und das war tatsächlich dann gestern Abend auch Thema bei der Ehrenbär-Verleihung an Martin Scorsese, der ihn bekommen hat, das ist bekannt, und der dann auf die Bühne gegangen ist und plötzlich, als hätte er neben mir und Mala Emde gestanden.
Hat er vielleicht,
er ist ja sehr klein.
Ja.
Vielleicht haben wir ihn einfach nicht
möglicherweise
gesehen. Vielleicht stand er hinter Mala Emde.
Ja.
So. Also als hätte er uns zugehört und plötzlich packt Martin Scorsese, der wahnsinnig große Filme in seinem Leben produziert hat, packt der auch das Thema Independent-Filme aus.
We were all at that time all these different movements and filmmakers affecting each other all from all around the world and watching each other's pictures, complimenting each other, arguing with each other, and going down our own paths. I mean, what else can one do when you become obsessed with an art form, when you live it, when you have to be on your own? You have to be on your own. That's the lonely part. But it's so important to remember that even though it's lonely, that you're part of a community. And that community of people is driven by an obsessive love with this art called cinema. And the work that we do individually is part of a great, ongoing, ultimately endless conversation. Endless. Endless and timeless. And I really feel that I've been blessed to have taken part in that conversation for most of my life now. And as for looking back on my work, I mean, I don't know, I can't. I guess somebody else can, the way Vim was able to put it so beautifully together tonight. But I can't. Partly because I really do seem to keep wanting to make pictures. So maybe I'll see you in a couple of years, I hope, another one. Thank you.
Ja, natürlich ein feierlicher Riesenakt auf der Berlinale, wenn so ein legendärer Filmemacher diesen Honorary Bear bekommt. Ich habe beim Schwenk durchs Publikum gesehen, ich glaube, alles, was die deutsche, europäische und auch teilweise amerikanische Filmszene aufzubieten hat, also was irgendwie per Jet eingeflogen werden konnte, war da. Sharon Stone mehrmals im Bild, saß im Publikum. Wim Wenders hat eine wirklich tolle Rede auf Scorsese gehalten. Ich wusste das nicht, dass die beiden sich seit fast 50 Jahren kennen, auf kleinen Festivals in Amerika kennengelernt haben und dass nicht nur Wim Wenders großer Scorsese-Fan ist, sondern Scorsese auch großer Wim Wenders-Fan ist. Das war schon ganz schön. Selber hingegangen bin ich nicht, aber ich habe es mir dann im Stream angeschaut.
Ich glaube, die Karten dafür waren nach zwei Sekunden weg. Ja, ja. Ich habe aber auch, ich war gestern auch nicht da, ich habe es mir auch nicht im Stream angeguckt, aber ich war immer noch auf Wolke 7, weil ich vorher eine andere Legende getroffen habe, die sehr eng mit Martin Scorsese schon seit Jahrzehnten zusammenarbeitet, nämlich seine Editorin, Thelma Schoonmaker. Die ist wirklich lebende Filmgeschichte.
Die auch im Publikum saß, ganz kurz, und auch von Scorsese angesprochen wurde und also ganz wichtige Frau in seinem Leben.
Sie war nicht nur wegen Scorsese da, sondern auch, weil sie einen Dokumentarfilm über ihren verstorbenen Mann gemacht hat, der erzählt wird von Scorsese, nämlich den Regisseur Michael Powell. Der Film heißt Made in England, The Films of Powell and Pressburger. Und das ist quasi eine Einführung in Filmgeschichte, also Filme, mit denen Scorsese selbst groß geworden ist. Deswegen hat er auch das Ganze erzählt. Und Schoonmaker, die hatte ich echt auf meiner Bucketlist. Ich habe gestern alles dafür gegeben, zu diesem Interview rechtzeitig zu kommen. Es ist eine ganz reizende Dame, 84 Jahre alt, 3 Oscars gewonnen. Aktuell ist sie nominiert wieder für Killers of the Flower Moon, und dann sitzt du da im Interview und hörst wirklich Anekdoten, wie sie liebevoll von Marty spricht, wie sie erzählt, ah ja, damals, als wir Raging Bull in seinem Apartment in New York geschnitten haben, etc.
44 Jahre her.
Sie erzählt von Robert De Niro, und sie hat dann auch davon erzählt, sie ist Editorin, ne? Wie das war als Frau in einer männerdominierten Welt.
But when I started, yes, there were fewer, but not with Marty and not with the people he worked with. That was never an issue. But if I had to take a can of film into a lab or something, then I would instantly get this. The people would say, drop that. I'm not going to drop a roll of film because they didn't want to see a woman doing that. But it didn't matter for me because I was surrounded by people who were very happy to be working with a woman, so... I was very lucky.
Und das glaube ich ihr auch, ne? Also klar, es ist eine männerdominierte Welt, aber die waren halt wirklich einfach eine große Filmfamilie, eine große Familie. Und sie hat dann auch tatsächlich, und das fand ich auch so eine rührende Geschichte, als sie erzählt hat, dass sie Michael Powell, der ein bisschen älter war, als sie, durch Martin Scorsese kennengelernt hat. Und Michael Powell und Scorsese sind einfach so die beiden großen Männer in ihrem Leben. Und keine Angst, das ganze Interview mit ihr kriegt ihr auch noch. Nämlich dann, wenn der Film bei uns einen Verleih hat. Den hat er, glaube ich, er startet irgendwann bei Mubi. Und ich verspreche euch, ich bin so verliebt, Thelma Schoonmaker. Ich hätte sie sofort so gerne als meine eigene Oma. Ich werde, glaube ich, die nächsten Jahre noch von diesem Treffen schwärmen.
Ja, nächste Jahre, das ist genau das, was ja Scorsese eben auch gesagt hat bei der Ehrenbär-Verleihung. Das fand ich ganz rührend zum Schluss. Und habe mir gerade vorgestellt, jetzt mal die beiden nehmen, zwei Filmlegenden, wenn Scorsese tatsächlich in 2-3 Jahren nochmal mit einem eigenen Film um die Ecke kommt, wenn dann Thelma Schoonmaker den tatsächlich geschnitten hätte und dann beide, weiß ich nicht, langsam auf die 90 zugingen, aber immer noch zusammenarbeiten würden. Das wäre einfach auch eine ganz süße Geschichte. Es ist, wie ihr mitkriegt, schon eine ganze Menge passiert auf der Berlinale Stand jetzt, weil ihr dürft ja nicht vergessen, für uns ist die ja noch gar nicht rum. Es ist ja jetzt erst Mittwoch, ihr dürft gerne live dabei sein, 15.11 Uhr.
Und 18 Sekunden.
Und 18 Sekunden. Ich werde gleich anfangen, das alles hier fertig zu machen und euch dann zur Verfügung stellen, damit ihr es heute Abend dann hören könnt. Sehr gerne. Wir haben noch ein paar Berlinale Tage vor uns, Anna. Was für Highlights erwartest du noch?
Mein Highlight wird morgen noch sein, mit einer echten anderen Art der Legende zu sprechen, nämlich mit dem Pornodarsteller Rocco Siffredi.
Möchtest du das noch irgendwie weiter ausführen oder einfach so im Raum stehen
lassen? Ich lasse das einfach so im Raum stehen. Gibt es dann zu hören, ich glaube Mitte März, wenn die Serie Supersex, für die er in der Stadt ist, auf Netflix zu sehen ist.
Ja, so. Ich fühle mich ein klein bisschen unterversorgt, einfach dadurch, dass es mir nicht gelungen ist, selbst unter Einsatz des Lebens meiner beiden Daumen nicht, mit denen ich versucht habe, Tickets zu bekommen, es mir nicht gelungen ist, The Outrun zu gucken, eben den neuen Film von Nora Finkscheid, den ich sehr gerne gesehen hätte. Habe ich jetzt nicht. Kannst du mir kurz noch was dazu sagen?
Es tut mir leid, dass du keine Karte bekommen hast, denn es ist der beste Film des Festivals.
Ja, vielen Dank. Geh doch einfach irgendwen treffen. Musst du nicht irgendwen treffen? Jetzt noch. Jetzt treffen.
Dich mit meinem leeren Kaffeebecher.
Ja, das befürchte ich. So, ihr seid hoffentlich ein kleines bisschen im Bilde über das diesjährige Festival. Es ist das 74. seiner Art, das da gerade läuft, wie gesagt, noch bis Sonntag. Und alles, was da noch passiert, teilweise was auch schon passiert ist, das passt natürlich nicht in eine einzige eine Stunde Film. Aber wenn ihr uns kennt, dann wisst ihr, dass wir natürlich über die nächsten Monate, wann immer die Filme, die wir gesehen haben, die Leute, mit denen wir gesprochen haben, dann ihre Releases, ihre Kinostarttermine haben, dass ihr das dann alles nochmal aufbereitet und auch mit ein bisschen mehr Ruhe und in ein bisschen anderer Länge bekommt. Das heute sollte ja auch für euch mehr ein Überblick sein über das, was da in diesem Jahr so los gewesen ist. Vielleicht noch los sein wird. Vielen Dank, liebe Anna. Es war wie immer ein Fest, dich zu erleben, selbst nach den 5 Stunden Schlaf, die du jetzt seit vergangenen Donnerstag gehabt haben wirst, so ungefähr.
Zusammengezählt.
Ja,
ja, das stimmt. Das kommt ungefähr hin.
6 gewesen sein. Wir sind hier noch weiter für euch unterwegs. Ihr habt vielleicht schon ein bisschen was zu tun. Mal nachschauen, was da so jetzt kommt. Die Filme, die wir angesprochen haben. Es gibt ja auch im Netz schon einiges dazu zu sehen. Der ein oder andere Trailer ist auch schon draußen. Nächste Woche Dienstag dann wieder eine, in Anführungszeichen, normale 1-Stunde Film.
Naja, normal würde ich es auch nicht.
Das ist schon normal bei uns.
Was ist schon? Wir werden Dune 2 gesehen Richtig. Haben und wir haben einen Wahnsinnsgast, der auch gerade in aller Munde ist, nämlich nicht Rocco Siffredi, sondern, tut mir leid, ich weiß auch nicht, wo diese Assoziation gerade herkam, vielleicht wegen der 6 Stunden Schlaf seit Donnerstag, sondern natürlich der von uns hochgeschätzte Christian Friedel.
So, wird da sein, wir werden über The Zone of Interest sprechen, ein ganz, ganz ebenfalls herausragender Film, der ja auch bei den Oscars vertreten sein wird mit Christian Friedel und Sandra Hüller. War ein tolles Gespräch mit ihm, könnt ihr euch drauf freuen. Bleibt deshalb bis dahin bitte gesund, macht keinen Quatsch, guckt auf gar keinen Fall irgendwelche Filme mit Adam Sandler als Astronaut, die wir auch nicht gucken würden.
Hauptsache es flimmert.
Deutschlandfunk Nova. 1 Stunde Film. Jeden Mittwoch neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.